Gesagt, rufen Sie mich bitte erst wieder an, wenn meine Mutter gestorben ist. So. Und wir beide waren irritiert. Ja, und ich ging dann ohne Anmeldung zu der Tochter und sagte, grüß Gott, ich bin die Pfarrerin vom Altenheim, wo ihre, ich kannte die Tochter nicht, ich wusste aber, dass sie regelmäßig zu ihrer Mutter kommt, möchte gern mit Ihnen sprechen. Und dann hat sie gesagt, ja, kommen Sie rein, und hat zu mir gesagt, Frau Weingart, ich mache Ihnen nichts vor. Meine Mutter ist der größte Egoist, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich habe immer, jetzt muss ich Schwäbisch reden, versteht es jemand nicht? Wenn Sie es nicht verstehen, übersetze ich. Ich sage immer, hat sie gesagt, meine Mutter wird bloß deshalb so alt, die will nicht mal der Teufel. Ja, so ähnlich habe ich auch reagiert wie sie. Ja. Also da habe ich schon gemerkt, hoppla, da ist irgendwie, jetzt muss man natürlich da immer beide Seiten hören, aber interessant für mich war, ich war ja nicht angemeldet, also konnten sich auch die Frau nicht mit ihrer Tochter absprechen, es kam die Enkeltochter. Und auch die Enkeltochter sagte mir, Frau Weingart, wenn meine Großmutter jetzt stirbt, dann werde ich nicht trauern, denn meine Großmutter hat nur Liebe genommen, aber keine Liebe gegeben. Und das ist der Inbegriff eines sinnlosen Lebens. Und jetzt war mir auch klar, warum diese Frau nie Besuch bekam. Obwohl sie 70 Jahre in Tübingen gelebt hat, kam nie Besuch. Sie hat sich nicht um andere gekümmert. Ja, die Menschen waren ihr schlichtweg egal. Und wisst ihr, und da ist mir eingefallen, das ging dann noch weiter nach, haben die mir alles Mögliche erzählt von dem Egoismus dieser Frau. Und ich habe dann gesagt, ja, und wenn sie jetzt stirbt, sie ist dann gestorben, was sage ich dann an der Beerdigung? Gell? Und dann haben die gesagt, und dann, jetzt kam ein interessanter Satz, dann hat die Tochter gesagt, meine Mutter hat gottlos gelebt. Ja? Die braucht kein christliches Begräbnis. Die wird verbrennt und die Urne kriegt man auch ohne sie hinunter. Wisst ihr, was das ist? Das ist knallhart konsequent. Ja, ich habe natürlich, war ich bei der Urnenbeisetzung dabei, aber knallhart konsequent. Ja. Und mir fiel dann ein, als ich mit 15 Jahren in meiner Heimatstadt Blaubeuren im Altenheim gearbeitet habe als Schülerin, hat mir die Leiterin sozusagen zwei Weisheiten zur Einführung mitgegeben. Die erste Weisheit, auch sehr interessant, Fräulein Weingart damals noch, eines müssen Sie sich merken, im Alter werden die einen zu Engeln und die anderen zu Teufeln. Ja, können wir uns mal überlegen, wie wir mal waren. Gell? Also sicher ist das ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber interessant. Gell? Und das Zweite, was sie mir aussagte, passen Sie mal auf, Fräulein Weingart, Egoisten werden steinalt. So, die gute Nachricht, Gott sei Dank nicht nur Egoisten. Ja? Die schlechte Nachricht, Egoisten haben tatsächlich große Chancen, steinalt zu werden. Jetzt sagen Sie mir mal, warum? Ganz einfach, weil sie sich schonen. Ja? Ein Egoist verausgabt sich nicht. Ja? Ein Egoist opfert sich nicht auf. Sie verstehen? Und die werden steinalt, aber kein Mensch weiß wozu. Ja? Ja, wisst ihr? Weil es ist tatsächlich so, wenn ein Egoist stirbt, meine Käthe, gell, die Käthe, so hieß sie, zu mir war sie nett. Aber das sagt gar nichts. Ja? Wenn ein Egoist stirbt, beobachten Sie mal in Ihrem Umkreis, da ist kein Mensch traurig. Sie müssen was dafür tun, dass man traurig ist, wenn sie sterben. Ja? Und um das soll es heute gehen. Natürlich, wenn man zu alt wird, ist niemand mehr da, der um einen trauert. Das habe ich auch erlebt. Bei 100-Jährigen ist fast niemand mehr da. Aber jetzt das Gegenstück. Eine Frau, die selber keine Kinder hatte, auch Bewohnerin, im Heim, konnte das Zimmer nicht mehr verlassen. Ich habe sie nur im Bett oder im Stuhl angetroffen, also sogenannter Pflegefall. Und diese Frau hatte auf dem Tischle lauter Bilder von ihren Nichten, Neffen, Großnichten, Großneffen. Keine eigenen Kinder.
Und mit denen hat sie Kontakt pflegt. Per Telefon, ist ja eine wunderbare Einrichtung. Und hat eben Anteil genommen. Die konnte mir erzählen, wann wer Führerscheinprüfung hat, wann wer sonst irgendeine Prüfung hat, wann wer wo im Ausland ist oder auch nicht. Die hat Anteil genommen. Sie hat sich interessiert. Und jetzt das Interessante, die Ilse-Tante, so hieß die Ilse-Tante hoch in den 80ern, als die starb, war die Trauer groß. Die Trauer groß, ja. Und heute noch, wenn ich ihr Nichte manchmal sehe, sag mir, das war einfach ein Mensch, der hat Liebe gegeben. Ja? Und da ist ganz egal, ob sie im Bett liegen oder wie alt sie sind, wer Liebe gibt, wer Liebe schenkt, dem sein Leben ist nie wertlos. Und wenn Sie den Sinn Ihres Lebens, da gibt es ja diese idiotische Werbung, mein Haus, mein Boot, was noch? Mein Pferd oder so ähnlich. Wisst ihr, wenn Sie der Werbung auf den Leim gehen, dann sind Sie drauf und dran, ein im Grunde sinnloses Leben zu führen. Sie häufen Werte an. Klar, man kann der Lebensinhalt drin sehen, ich häufe Werte an. Gell? Bloß, das macht Ihr Leben nicht wertvoll. Der Klimbim wird hinterher verschenkt, rausgeschmissen, versteigert oder geerbt. Ja? Aber glauben Sie nicht, dass Sie geliebt werden, weil Sie viel vererben. Das meinen manche. Ja? Außerdem haben Sie nichts mehr davon. Ja? Und mir geht es heute um dieses Thema, dass ich sage, das war mir eine Lehre. Die Käthe, 99 Jahre geworden, immer wenn ich sie was gefragt habe und sie hat es nicht gewusst, hat sie gesagt, Sie müssen bedenken, Frau Pfarrer, nächstes Jahr werde ich 100. Ja, so quasi, da darf man auch was vergessen. Dann habe ich mal zu ihr gesagt, ja Frau so und so, so lange müssen Sie nur durchhalten. Dann hat sie gesagt, was muss ich Gosch halten? War schon etwas schwerhörig, die Dame. Ja, also wie gesagt, ich kann nicht klagen, zu mir war sie nett, aber sie hat keinen Anteil genommen an der, und nicht mal die eigene Tochter und die Enkelkinder haben sie vermisst. Damit bin ich schon beim Thema, was macht mein Leben wertvoll? Das hängt ganz entscheidend davon ab, liebe Frauen, was ist mir im Leben wichtig? Welche Werte habe ich für mein eigenes Leben? Und natürlich wird uns das zunächst mal von den Eltern beigebracht. Man hat mal eine Umfrage gemacht, die Zeitschrift Stern. Wer hat Ihnen im Leben Werte vermittelt? Da kam natürlich raus, was bei Ihnen vermutlich auch rauskäme. 92% sagten meine Eltern. An zweiter Stelle, interessanterweise, die Schule. Und ebenfalls an zweiter Stelle, und da sehe ich mich jetzt natürlich ganz stark gefordert, Großeltern. Ja, also Großeltern haben auch noch eine große Chance und Verantwortung, ihren Enkelkindern Werte zu vermitteln. Und wenn es bloß so einfache Sachen sind, ich bringe meine Enkelkinder seit Jahren, 5 und 4 sind sie jetzt bei, dass man sich bedankt. Nein, danke können sie, aber bitte können sie komischerweise nicht. Ja. Das habe ich gestern Ihnen gesagt, wisst ihr, wenn ihr Nein, danke sagt, wenn ihr was nicht wollt, dann müsst ihr Ja, bitte sagen, wenn ihr was wollt. Ich weiß nicht, wie lang ich brauche, bis das hebt. Irgendwie daheim müsst ihr es nicht. Fragen Sie mich nicht, warum, daheim müsst ihr es nicht. Sage, ja. Da sehe ich meine Aufgabe. Unter anderem. Weil du kommst schlechter durchs Leben mit Höflichkeit. Das ist gar keine Frage. Höfliche Menschen sind überall besser dran. Und Dankbare sowieso. Übrigens auch eine Erfahrung aus dem Altersheim. Ein dankbarer Mensch ist nie nur eine Last. Ja, also sollten Sie mal hilfsbedürftig werden, pflegebedürftig, dann würde ich Ihnen jetzt schon empfehlen, üben Sie das Danken. Denn nichts ist unangenehmer, als zu einem Menschen zu gehen, der sich nicht bedankt. Wisst ihr, wo es womöglich immer zu wenig ist, was er macht. Ja, es gibt wirklich solche wie soll ich sagen, ständig unzufriedenen, jammernden, nörgelnden Menschen, wo alles, was du machst, nicht genug ist. Und ich habe sogar bei den Angestellten beobachtet, also wie sagt man, Pflegepersonal, die gehen lieber und länger in ein Zimmer, wo ein dankbarer Mensch drin ist, als wie bei einem Undankbaren. Und ich habe Verständnis. Ich habe mich selber dabei ertappt, dass du richtig Anlauf nehmen musst, zu jemandem ins Zimmer zu gehen, wo du weißt, es erwartet dich mal wieder ein Klagelied. Ja? Und auch das ist etwas, wo man wirklich üben muss in guten Zeiten. Ich bedanke mich. Das sind natürlich Schwaben schlechter. Schwaben, ich bin ja ein Mitglied im Förderverein Schwäbischer Dialekt, aber ein Schimpfwort gehört ein Sprichwort gehört polizeilich verboten. Und zwar der Spruch, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja, das ist die Katastrophe schlechthin, wenn Menschen so nach diesem Spruch leben. Wenn die Leute nämlich sagen, wenn ich nichts sage, ist recht, dann ist es einfach nur Maul, faul und viel zu wenig. Stimmt's? Beispiel? Nur um den Wert Dankbarkeit. Eine Frau hat mir erzählt, sie fragt ihren Mann, hat das Essen geschmeckt? Dann sagt er, warum? Ich sag doch nichts. Wisst ihr, das ist doch Humbug. Ja, weil wenn er nichts sagt, liebe Frau, woher wollen Sie wissen, ob sie ihm geschmeckt hat? Ja, es kann doch auch sein, er ist zu höflich, um sich zu beschweren. Ja. Und wisst ihr, danken heißt ja, es ist nichts selbstverständlich. Und in einer Familie, in einer Ehe, wo gedankt wird, da kann man auch mal eine Kritik vertragen. In einer Familie, wo gelobt wird, kann man auch mal ein vorwurfsvolles Wort ertragen. Da habe ich mal einen Vortrag gehalten, und da kommt eine Frau hinterher auf mich zu und sagt, Frau Weingart, können Sie mir einen Rat geben? Mein Mann lässt sich nichts sagen von mir. Der ist so empfindlich, wenn man kritisiert. Was kann man denn da machen? Dann habe ich gesagt, ja, lobet sie ihn auch hin und wieder. Dann guckt sie mir an und sagt, da gibt's nichts zum Loben. Liebe Frau, der Mann mag sein, wie er will, der hat mir leid getan. Hätten Sie verstanden? Wenn man mit so einer Haltung eine Ehe führt, da gibt's nichts zum Loben, dann sollte man eigentlich einen Schlussstrich ziehen. Gell? Findet sie nicht? Und da habe ich gedacht, wenn das Lob und die Dankbarkeit zu wenig Raum einnimmt, dann ist ja automatisch so, dass das Negative mehr Raum einnimmt. Das ist ja klar. Ja? Und dann ist einfach nicht erkennbar, dass die Menschen, mit denen wir zusammen sind, das, was wir tun oder was wir ihnen bedeuten, auch schätzen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Werte. Wer hat uns Werte vermittelt? Wer hat uns klar gemacht, was im Leben wichtig ist? Übrigens, leider muss man sagen, bei dieser Umfrage, wer hat dir im Leben Werte vermittelt, Kirche weit abgeschlagen. Ja, ist auch interessant. War früher mal die große Wertevermittlerin, komme ich nur drauf. Und ganz abgeschlagen, wen wundert's, Politiker. Ja, also auch das ist schade, dass man nicht mehr Vorbilder oder wenig Vorbilder in der Politik findet, wo man sagt, doch, diese Menschen vertreten Werte, auch wenn es vielleicht ihnen Nachteile bringt. War ganz hinter, 6%. Was für Werte haben Ihnen Ihre Eltern vermittelt? Das wäre jetzt spannend, wenn wir mehr Zeit hätten. Und die zweite Frage, wo ich stellen würde, wäre, wie haben Sie das gemacht? Wie haben Ihre Eltern Ihnen Werte vermittelt? Ich sag's Ihnen, Sie haben es getan, ob es Ihnen klar war oder nicht. Zum Beispiel vermitteln Eltern Werte in Folgendem. Worüber sprechen Sie? Was nimmt viel Raum ein in Ihren Gesprächen? Ganz klar. Ist es Geld? Ist es, wie es auf der Alp war, wo ich herkam, zwangsläufig die Arbeit? Ja. Ist es ein Relate? Auch das gibt's häufig. Ja. Was ist das große Thema? Ist es der Sport? Ist es Glaube? Ja. Worüber wird gesprochen? Zweites, wo Eltern automatisch Werte vermitteln. Wofür geben sie Geld aus? Ja. Abgesehen vom Lebensnotwendigen, wo fließt Geld hin? Urlaub? Auto? Gibt man auch was an andere Menschen? Auch das ist eine Wertevermittlung, die die Kinder mitkriegen. Oder gestern fliege ich was, gell, ich will meine Tochter nicht schlecht machen, ist eine andere Generation, aber war interessant. Ich fliege was und meine Enkelin sagt, da möchte ich zugucken. Sage, wieso, fliegt deine Mama nichts? Nö, die schmeißt weg. Da dreht es mir als alter Schwäbe natürlich Kuddel rum, gell. Gut, manchmal lohnt es sich nicht sogar und so, aber trotzdem interessant. Ja? Mama schmeißt weg, vielleicht kriegt sie es auch nicht mit, vielleicht fliegt die Mama auch, wenn Kinder im Bett sind, habe ich jetzt nicht abgeklärt. Aber ein Kind kriegt auch durch sowas mit, das war jetzt in dem Fall ein Schlapper, wo ich zusammengenäht habe und ein Strumpf, die Oma schmeißt nicht gleich weg. Wirft nicht gleich weg. Entschuldigung. Ja. Also das ist auch eine Wertevermittlung. Wie geht man mit dem Sach um? Ja. Natürlich auch, was machten Ihre Eltern in Ihrer Freizeit? Wo sind Sie hingegangen? Gell? Hat man Gäste eingeladen? Oder hat es Kaiser neu? Das macht nur Geschäft. Ja. Auch das ist interessant. Wie gingen unsere Eltern mit anderen Menschen um? Wie haben sie über ihren Beruf gesprochen? Begeistert oder nicht begeistert? Also ich will damit sagen, ob Eltern sich das klar machen oder nicht, allein die Art und Weise, wie sie leben und was sie sprechen, ist eine Form der Wertevermittlung. Schön wäre es natürlich, wenn Eltern sich überlegen würden, was will ich eigentlich meinem Kind beibringen. Der Peter Ustinov, der Schauspieler, hat erzählt, er hatte einen russischen Großvater und der hat noch Milch als Joghurt angesetzt in irgendwelche Kannen. Fliegen setzten sich drauf und er hat ihn immer mit einem Fliegenwedel weggescheucht. Dann nahm der Peter diesen Fliegenwedel und hat gefragt, warum macht man das? Ja, damit die Tiere keine Krankheiten übertragen. Gut, dann hat der Peter gewedelt und die Tiere da nach den Tieren geschlagen und dann nahm der Großvater ihm den Fliegenwedel wieder weg mit den Worten, ich merke, dass es dir Spaß macht, Fliegen totzuschlagen. Ja? Und das darf keinen Spaß machen. Tiere töten darf keine Freude machen. Es muss vielleicht manchmal sein, aber es darf keine Freude machen. Und der Peter Ustinov hat sich das eingeprägt und wusste das als alter Mann noch, wie der Großvater ihm in dieser Situation einen klaren Wert vermittelt hat. Gut, da gehört ein gewisses Alter dazu, dass man Kinder auch Begründungen liefert. Aber sag mal, so ab 4, 5, 6 können die sehr wohl eine Begründung verstehen. Und das fand ich interessant, dass der Großvater sich das überlegt hat, was halte ich oder wie stehe ich dazu, dass wir als Menschen manchmal Tiere einfach töten müssen. Ja? Und er steht dazu, es muss sein, aber es darf uns nicht Freude bereiten. Und das ist ein ganz wunderbares Beispiel, was ist ein Wert? Ein Wert ist sozusagen in unserem Leben wie eine Art Geländer, wie eine Art Leitplanke oder Markierung, wo uns deutlich macht, da darfst du nicht drüber rausgehen. Ja, diesen Weg solltest du nicht verlassen. Zum Beispiel die 10 Gebote. Das war ein Versuch, einem Volk, das nicht mehr krüppchenweise durch die Wüste zieht, sondern sich sesshaft macht, in Häusern lebt, so einem Volk Werte mitzugeben, die dazu verhelfen, dass sie in Eintracht zusammenleben können. Ja. Und auch da merkt man, es ist eine Art von Leitplanke, es ist auch eine Einschränkung. Ja, wenn ich sage, mach das, dann heißt es ja automatisch, dass man was anders nicht macht. Werte ist das Gegenteil von grenzenloser Freiheit und Toleranz. Gell? Auch die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, das eine ist, man nimmt sie auf. Aber das andere ist, sie müssen Werte respektieren. Werte, die in unserer Gesellschaft wichtig sind. Zum Beispiel Gewaltlosigkeit oder Respekt vor Frauen. Ja, nicht nur als Mutter, sondern Respekt vor der Frau. Das betrifft mich als Frau ganz besonders, wenn jetzt viele Muslime kommen, die das vielleicht nicht in dem Maß vermittelt bekommen haben. Also wir werden hier sicher noch gewaltig an diesem Thema arbeiten müssen in Deutschland, dass diese Menschen lernen müssen, dass in einem Land wie unserem Land eben Werte gelten, die man respektieren muss. Und das sind mir auch als Kind, als Mütter, als Tanten, als Großmütter oder wenn wir mit Flüchtlingen oder anderen Menschen zu tun haben, sind wir immer auch Wertevermittler. Und wie war das früher mit der Vermittlung von Werten? Eines ist nämlich auch klar, und da müssen Sie nur um sich rumgucken, es ist heutzutage schwer geworden, Werte zu finden. Was macht es so schwierig heute? Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte mal kurz zurückschauen in die Generation unserer Eltern und Großeltern. Früher wurden bestimmte Werte dem Menschen eingetrichtert. Leider muss man sagen, auch manchmal eingeprügelt. Ja, also Sie wissen ja, dass früher viele Verhaltensweisen, Grenzüberschreitungen wurden mit drakonischen körperlichen Strafen geahndet. Und damit hat man den Menschen auf eine ganz primitive Art klargemacht, wenn du diesen Wert verletzt, dann musst du mit Schmerz rechnen, mit sozusagen mit Strafe rechnen. Und die Hauptwertegeber waren natürlich die Religion und der Staat. Die haben sozusagen vorgegeben, was Menschen zu tun und zu lassen haben. Was leider früher nicht geübt wurde, ist, dass man darüber diskutiert. Also ich sehe es bei meinen Eltern, vor allem bei meiner Mutter, die jetzt 80 wurde, es wurde zu Hause nicht darüber diskutiert. Ja, warum macht man was so und nicht anders? Gell, nicht mit 5-Jährigen, aber mit 15-Jährigen sehr wohl. Da muss man drüber reden. Und was ist der Nachteil, wenn man nicht drüber diskutiert? Der Nachteil ist, dass man sich vielleicht nie klar macht, warum man einen Wert vertritt, warum man was wichtig findet. Sondern man betet es halt nach, man macht es halt so, wie man es beigebracht gekriegt hat. Da gibt es einen sehr ironischen schwäbischen Spruch, und zwar gibt es das schwäbische Wort, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wunderbares Wort, Nicker. Nicker heißt bremsen. Kennt das jemand außer mir? Ja, oh, nicht mehr viel. Ja. Also, Nicker heißt bremsen. Und da hat jemand gesagt, schwäbischer Spruch, da hat mein Vater gemickt, da Micky auch. Und wenn es der Berg aufgeht. Und dann merken Sie, das ist ein nicht durchdachter Wert. Ja? Oder eine Frau hat, wenn sie Braten gemacht hat, habe ich gelesen, hat sie immer, bevor sie in die Bratenform reingetan hat, hat sie nach 2/3 hat sie durchgeschnitten, den Braten. Und dann hat ihr Mann gesagt, wieso machst du das? Ich sehe da keinen Sinn drin. Das macht man so, das hat meine Mutter mir so beigebracht. Ja, na, hat man da gesagt, das möchte ich wissen, warum. Dann hat man die Mutter angerufen, das macht man so, das hat meine Mutter mir so beigebracht. Ja. Ja gut, da fragt man mal die Oma, die hat zum Glück noch gelebt. Dann hat die gesagt, ja, die Bratenform war so kurz, ich habe nicht mehr ein Stück abschneiden müssen. Wisst ihr? Typischer Fall, nicht nie drüber geredet, das macht man so. Gell? Also ich möchte nur die Schwäche von dem Modell zeigen. Der Vorteil früher war folgender. Ich habe das noch erlebt, ich bin in einem Dorf groß geworden, am Rande der Alp. Wenn da jemand gesagt hat, auch fremde Leute, das lässt bleiben. Was haben sie noch gemacht? Dann haben sie es bleiben lassen. Sie mussten nämlich davon ausgehen, dass ihre Eltern ähnlich denken. Genauso, wenn der Lehrer gesagt hat, das machst du so und nicht anders. Da ist man nicht heim und hat sich beschwert, sondern da war man tunlichst ruhig. Gell? Und heute ist es so, dass die Kinder lernen, niemand hat mir was zum Sagen. So ungefähr. Also bei uns in der Nähe von Tübingen haben zwei alte Damen ein Café geführt. Die waren bekannt. Marie und Sophie. Und da hat mir ein Gast erzählt, war eine größere Gesellschaft mit Kindern, eine Zimmerpflanze und eins der Kinder hat die Erde rausgeschaufelt aus der Zimmerpflanze. Die Eltern ließen es gewähren und die Wirtin, ich weiß es nicht, war es Marie, nehmen wir mal an, sagte, das lässt bleiben. Dann sagte das Kind zu ihr, du alte Hexe, hast mir gar nichts zu sagen. Ja, und jetzt kommt der springende Punkt, liebe Frau. Jetzt hätten die Eltern eingreifen müssen und sagen, und du entschuldigst dich sofort. Ja, außerdem folgst. Ja. Und was haben die Eltern gemacht? Nichts, null, schweigen. Ja, wir sind ja so tolerant. Und jetzt kam aber die kluge Marie auf die Idee, sie musste sich dann erstmal zurückziehen, wahrscheinlich um Fassung wieder zu gewinnen. Und dann kam sie zurück, hat mir der Gast erzählt und hat zu der gesamten Gesellschaft gesagt, ihr könnt gange, zahlt ich. Ja, die hat sie rausgeschmissen und hat sich das was kosten lassen. Und Hut ab vor Marie. Ja, so lasse ich mit mir nicht umgehen. Aber ich erzähle das Beispiel deshalb, weil das eben früher undenkbar war. Ich habe nicht einmal meiner Großmutter gegenüber mich getraut zu sagen, du hast mir nichts zum Sagen. Man denkt es ja als Kind zwischendurch. Aber das hätte ich nicht gesagt. Das hätte ich sich auch nicht gefallen lassen, ihre. Ja. Ich sage zu meinem dreijährigen Enkel, wo er so geschrien hat, und man hört ja am Geschrei, ob es sozusagen reines Wutgebrüll ist oder nicht, hat er nach einiger Zeit gesagt, jetzt bist ruhig. Dann sagte seine vierjährige Schwester, der kann schreien, solange er will. Na, ich sag, bei mir nicht. Ja, warum nicht? Na, ich sag, weil es mich stört. Wisst ihr, ganz klare Ansage. Ja. Und ich denke, dass Sie alle da auch noch vielleicht, also ich sage jetzt mal die über 50-Jährigen, sind ja ein paar Jüngere wahrscheinlich auch da, oder sehe ich, ja. Sie alle haben nur das mitgekriegt, dass eure Werte mehr oder weniger einfach eingetrichtert werden. Quäle nie ein Tier im Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Übrigens ein guter Spruch, ja. Der zweite sehr gute Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Sehr guter Spruch, ja. Und so gibt es noch ein paar Sachen, wo du einfach damit aufgewachsen bist. Nicht alle sind gut. Ein Spruch, der ziemlich, den ich ziemlich schlecht finde, ist, Eigenlob stinkt. Das finde ich nicht gut. Ein Kind darf auch mal stolz auf sich sein und das auch sagen. Findet sie nicht? Natürlich darf man es nicht für jeden Pups loben, gell? Aber auch das Eigenlob muss in einem bestimmten Rahmen möglich sein. Also es war nicht alles so arg hilfreich. Aber es war eine gewisse Übereinstimmung in den Werten, die man hatte. Es war nicht so, dass der Nachbar schon wieder ganz andere Kit hat. Und natürlich hat auch, muss man ehrlich sagen, hat auch die Kirche noch mehr die Leute im Griff gehabt. Sind Sie daheim herum katholisch? Ja gut, ich meine jetzt original, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Ist ja wurscht. Also auf jeden Fall hat die katholische Kirche es länger geschafft, als die evangelische Kirche ihre Mitglieder stark zu bevormunden. Was tust nicht. Wann machst du was? Gell, das hatte auch Vorteile. Die Leute wurden in einer gewissen Spur gehalten. Stimmt's? Man hat sich bestimmte Dinge nicht getraut. Zum Beispiel am Sonntag Wäsche aufhängen. Da wünsche ich mir manchmal die gute alte Zeit zurück. Gell? Aber der Nachteil war natürlich, dass es auch wieder ein System war, wo man einfach den Menschen was eingebläut, bläuen heißt übrigens auch schlagen, eingebläut hat, ohne mit ihnen drüber zu sprechen, weshalb eigentlich. Und ganz extrem war das im Dritten Reich. Da wurden die Leute nur noch mit Parole erzogen. Mein Vater kann heute noch manche runterbeten, zäh wie Leder. Wie muss ein Junge sein? Zäh wie Leder, flink wie ein Windhund, hart wie Kruppstahl. Ja, das sind solche Sprüche gewesen. Oder Führerbefehl, wir folgen. Früher, später hieß es dann Führerbefehl, wir tragen die Folgen. Gell? Aber zunächst mal solche Sprüche. Man hat den Menschen Werte eingetrichtert. Und dann kam der Zusammenbruch und viele Deutsche fielen in ein sogenanntes Wertevakuum. Plötzlich hat man gemerkt, man hat sozusagen dem Falschen zugejubelt. Man hatte die falschen Werte vertreten. Übrigens hat sich das ein bisschen wiederholt beim Fall der Mauer, also in der ehemaligen DDR. Auch da sind ja viele Leute in ein Wertevakuum gestürzt worden. War das alles falsch, was wir jetzt 30 Jahre oder wie lange es war gemacht haben? Gell? Und jetzt war die Frage, zurück zu unserer zur Nachkriegszeit, dieses Wertevakuum, womit haben die Menschen das gefühlt nach dem Krieg? Was trat an die Stelle dieser Gläubigkeit ans Dritte Reich? Ja, im Grunde schaffe. Ja, aus gutem Grund. Sie müssen sich vorstellen, sehr viel Zerstörung. Vieles war, ich weiß nicht, war Aalen auch zerstört? Sicher, teilweise, gell? 12 Millionen Vertriebene, die alle nichts mehr hatten. Was denken Sie, was die im Kopf hätten? Wir möchten es wieder zu was bringen. Ja. Und natürlich, eines muss man auch ehrlich sagen, das machen ja auch heute viele Menschen, solange ich arbeite, muss ich ja nicht viel nachdenken. Ja. Arbeit ist ja auch eine wunderbare Ablenkung vor der Frage, was macht mein Leben wertvoll? Man spart auf das. Wisst ihr, Sie können sich immer ein Ziel setzen, wenn Sie wollen. Anders gesagt, es ist nie genug. Und ich bewundere diese Leistung, man hat ja nicht umsonst gesagt Wirtschaftswunder, ich bewundere die Leistung des deutschen Volkes, wie schnell sie dieses zerstörte Land wieder aufgebaut haben. Aber man muss ehrlich sagen, als ich 15 Jahre alt war, 14, 15, ich hatte das große Glück, dass ich, es war nicht nur Glück, es war auch teilweise belastend, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Also es hat auch seine Schattenseiten, wollen wir mal nicht übertreiben. Aber das Glück war, dass wir klare Werte mitgekriegt haben. Aber ich habe eine Postkarte gelesen, habe sie mir auch gekauft. Da stand drauf, ein junger Mann hat da wohl ein Gedicht geschrieben, sinngemäß, ihr habt uns keinen Weg gewiesen, der Sinn hat, weil ihr selber den Weg nicht kennt und versäumt habt, ihn zu suchen. Das war sozusagen der Vorwurf, die Anklage eines jungen Mannes meiner Generation an diejenigen, die das Land nach dem Dritten Reich wieder aufgebaut haben. Ihr habt uns keinen Weg gewiesen, der Sinn hat. Das schwingt natürlich mit bei aller Dankbarkeit und Hochschätzung dessen, dass ich zum Beispiel immer in einer gewisser wohlgeordneter, gut situierter Situation aufgewachsen bin. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das reicht nicht. Man darf Kindern nicht nur mitgeben, ich ziehe die groß, ich versorge die, ich kaufe dir das, ich kaufe dir sel, ja, du kannst dir das leisten. Man muss Kindern auch mitgeben, wohin will ich eigentlich gehen? Was ist denn so wertvoll, dass es sich lohnt, dafür mein Leben und meine Arbeitszeit zu investieren? Und ich glaube, dass wir heute in der Situation sind, also nach dem Dritten Reich hat sich das immer mehr so entwickelt, der Staat hat nicht mehr viel zu sagen, gut, man hält sich an die Gesetze, wenn man es halt muss, aber er hat sonst nicht mehr viel zu sagen, die Kirche hat nicht mehr viel zu sagen, wer dann? Ja, man spricht heute etwas schönfärberisch von Wertepluralismus. Plural, Mehrzahl. Und das heißt nichts anderes, und das sehe ich bei jungen Eltern, jedes Paar, jede Familie, jeder Mensch muss sich seine Werte selber zusammensuchen. Sie verstehen? Ja, jeder muss auf dem Riesenmarkt der Möglichkeiten selber entscheiden, was ist wichtig. Was will ich verwirklichen in meinem Leben? Wofür will ich mich einsetzen? Und dass das eine Aufgabe ist, die viele Menschen natürlich überfordert, das kann ich auch verstehen. Ja. Aber dann haben wir eben die Situation, dass viele junge Menschen heute wirklich auch nicht mehr wissen, wohin will ich eigentlich mal. Ja, die Eltern sagen ihnen, Hauptsache du machst Abitur. Ja. Ich habe kürzlich im Urlaub eine Dreijährige, habe mich mit ihr unterhalten, die hat mich immer gefragt, wo ist dein Papa? Und dann haben wir uns mal, ich habe versucht klarzumachen, dass ich schon älter bin und mein Papa zwar noch lebt, aber... Ja, ich nicht in Begleitung meines Papas verreise, sondern auf jeden Fall haben wir dann so über ihr Leben gesprochen, was sie alles noch vorhat. Und dann sagt die Kleine, und dann gehe ich aufs Gymnasium. Denke, sag mal, woher wissen die das jetzt schon? Drei. Verstehen Sie? Aber das ist heute natürlich bei ganz vielen sozusagen drunter, machen wir es nicht. Und dann hat sie noch so nett gesagt, und dann muss ich heiraten. Habe ich dann ein bisschen beschwichtigt und gesagt, das wird sich dann zeigen, ob der Richtige kommt. Aber wisst ihr, ich bin ein bisschen zusammengezogen. Natürlich Eltern, okay, Akademiker, aber wieso denn fängt der Mensch erst beim Abitur an? Das ist heute ein großer Wert. Aber in meinen Augen völlig falscher. Natürlich ist es toll, wenn man Ausbildung... Bildung ist immer auch etwas, was man im Leben brauchen kann. Aber es macht der Mensch ja nicht wertvoller, stimmt's? Ich habe unter ganz einfache Bauern und Bäuerinnen auf der Alp ganz wertvolle Menschen gefunden. Es hat gar nichts mit dem Thema Ausbildung zu tun. Und diese mühselige Suche nach eigenen Werten, die mündet bei uns heute eben häufig darin, und das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, dass die Kinder nur noch zwei Werte vermittelt werden, nach denen nämlich ihre Eltern leben. Erstens, was leistest, und zweitens, was kannst du leisten? Ja? Gell? Ich bin auch dankbar, dass ich mit dem eigenen Auto hergefahren bin. Wenn es auch vom Hagel verbeult ist, aber es fährt. Ja? Ich bin auch dankbar, dass ich was leisten kann, was mir Freude macht und wo ich auch eine lange Ausbildung hinter mir gemacht habe. Ich möchte das gar nicht kleinreden. Aber eines ist auch klar, die zwei Sachen allein machen den Menschen nicht wertvoll. Stimmt's? Was glauben Sie, wie viel... Wie viele reiche Leute ich auch jetzt schon kennengelernt habe, und in Tübingen natürlich fürchterlich gescheite Leute, gell, die ich nicht als menschlich wertvoll ansehe. Denken Sie an Maikete, das war die 99-Jährige. Ja. Aber jetzt die Frage, warum ist es denn wichtig, Werte zu haben und Kindern Werte zu vermitteln? Da benutze ich gerne das Bild eines Baumes. Wir sind keine Bäume, wir können uns fortbewegen. Aber eines haben wir mit Bäumen gemeinsam, wir brauchen Wurzeln. Wir brauchen etwas, was uns im Leben erstens Halt gibt und zweitens Kraft. Ja. Und Werte geben Halt und Kraft. Wenn mir was im Leben wertvoll ist, gibt es mir auch Energie, da danach mich zu orientieren und zu streben. Und Werte geben mir Halt, wenn ich nicht weiß, wohin soll ich gehen oder was ist jetzt richtig, dann kann mir ein Wert eine Richtung weisen. Und die Frage ist, was geben wir unsere Kinder für Wurzeln mit, was für Wurzeln haben wir selber? Und da habe ich die Beobachtung gemacht, dass viele Menschen leider ihr Leben lang zu wenig um ihre Wurzeln sich kümmern. Und wissen Sie, wann man das merkt, dass Menschen zu wenig sich um ihre Wurzeln kümmern? Was denken Sie, wann merken Sie das? Bei Problemen. An was denken Sie für Probleme? Ja, also man kann sagen, die Qualität der Wurzeln eines Menschen zeigt sich in der Tat bei Belastung, bei Krisen und Belastungen. Was sind Krisen in unserem Leben? Was sind, ich sage jetzt mal im Vergleich mit dem Baum, was sind Stürme? Ein Sturm ist ja, vor ein paar Tagen hat der Pfiffer, ist ja immer ein Druck, der auf den Baum. Was sind in unserem Leben Stürme?
Krankheit.
Da sind viele Leute völlig aus der Bahn geworfen, wenn es nicht mehr so läuft, krankheitsbedingt. Was noch? Ja, Trennung, Scheidung. Was noch? Tod eines nahen Angehörigen, ganz zu schweigen vom eigenen. Was noch? Arbeitslosigkeit. Von heute auf morgen bricht mir etwas Entscheidendes weg in meinem Leben. Ja. Ja, jede Art von Unfriede ist immer auch eine schwere Belastung. Wie bitte?
Ein anhaltender Streit mit anderen.
Ja, ja. Ja, das ist sehr schlimm. Genau, also es gibt einen Mediziner, Joachim Bauer, der hat mich voll bestätigt in meinem Buch über Vergebung. Und zwar hat er nachgewiesen in viele Untersuchungen, dass die größte gesundheitliche Gefahr für den Menschen geht von Unfriede aus. Also wenn Sie in Unfrieden leben, leider ist egal, wer schuld ist, wer in Unfrieden lebt, belastet seine Gesundheit aufs Allergröblichste. Ja. Also von daher ist es auch immer eine Krise für den ganzen Menschen. Und wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Wenn ich nicht in den guten Zeiten mich drum kümmere, um meine Wurzeln, was gibt mir Halt, was gibt mir Energie und Kraft, dann können sie nicht in die schlechte Zeit im Schnellverfahren sozusagen Wurzeln bilden. Wer das schon mal versucht hat, eine Pflanze zum Wurzeln zu bekommen, der weiß, es ist sehr, sehr langsam. Und es gibt alles Mögliche heute in Schnellverfahren, Instant-Kaffee und so weiter, aber Wurzeln gibt es einfach nicht im Schnellverfahren. Und da ist oft heute der Knackpunkt, dass Menschen, wenn eine belastende Krise oder auch eine Dürrezeit in ihrem Leben kommt, dass dann diese Menschen nichts haben, was ihnen sozusagen eine Richtung vorgibt, wohin will ich gehen und was gibt mir Stehvermögen und Belastbarkeit. Und deswegen denke ich, man muss in den guten Zeiten sich die Frage stellen, was sind meine Wurzeln? Was könnten Werte sein, an denen wir uns festhalten können in guten und schlechten Zeiten? Ich habe es schon angedeutet. Für mich ist es eigentlich der Satz Jesu, als er mal gefragt wurde von einem Mann, was ist der Wille Gottes für mein Leben, so dass ich nach dem Tod zu ihm komme. Also praktisch, dass ich heimgehe zu meinem Vater. Und dann hat Jesus zwei Gebote zitiert aus der Bibel, also damals Altes Testament, die aber an verschiedenen Stellen standen. Er hat nämlich an erster Stelle genannt, du sollst Gott lieben. Also Wurzel kannst du nur haben, wenn du auch einen Boden hast, in dem du verwurzelt bist. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Da musst du verwurzelt sein. Und jetzt das Interessante, und das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da haben sie im Grunde die drei wichtigsten Beziehungen in unserem Leben, die unserem Leben auch Sinn geben. Erstens, sei verwurzelt im Glauben. Du kannst es nicht ersetzen mit irgendwas anderes. Zweitens, sei verwurzelt in den Beziehungen zu Menschen. Ilse Tante. Ja. Und drittens, du musst auch eine gewisse innere Gelassenheit, ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln. Man kann auch sagen, ohne Selbstvertrauen ist Leben auch nicht sehr wertvoll. Also wir brauchen immer auch, oder ich sag's mal positiv, man muss mit der Liebe bei sich selber anfangen, aber nicht bei sich aufhören. Das ist die Kunst. Man muss mit der Liebe bei sich selber anfangen. Wenn bei uns auf der Alp, vielleicht gilt es hier auch nur in Aalen, Orle, wenn bei uns auf der Alp jemand sehr unangenehm im Umgang ist, dann sagen die Elbler einen ganz interessanten Spruch, die sagen, der oder die kann sich selber nicht leiden. Kennen Sie das? Also das heißt, dieser Mensch mag sich nicht, wieso soll der andere mögen? Stimmt der Spruch? Ja, der stimmt. Der stimmt. Sie werden auf die Dauer mit anderen Menschen nicht besser umgehen als wie mit sich. Ja? Man geht mit anderen nicht einfühlsamer um, man geht mit anderen nicht respektvoller um, als wie mit sich selber, auf die Dauer. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sagt, meine Werte müssen immer was mit diesen drei, aller guten Dinge sind drei, mit diesen drei Dimensionen zu tun haben. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie wertvoll bin ich mir? Aber dann eben nicht, da hört's auf, sondern wie gehe ich mit anderen Menschen um? Was gebe ich ihnen von meiner Zeit und meiner Kraft? Vielleicht auch meinem Geld. Ja. Und drittens, was gebe ich Gott? Und ich glaube, dass diese Dreiheit im Prinzip, wenn man das beherzigt, dann führt es automatisch zu einem Leben, was nicht sinnlos ist. Automatisch. Ja. Ich komme jetzt aber mal noch kurz zurück auf unsere heutige Gesellschaft. Wir leben ja in dieser Welt, auf der Fahrt hierher. Ich weiß nicht, wie viele Werbetafeln ich gelesen habe, wo dir vorgegaukelt wird, wenn du das hast, geht's dir besser. Das ist ja das Prinzip Werbung. Wenn du das hast, geht's dir besser. Ja, bist zufriedener, glücklicher, was auch immer. Und ich denke, dass wir da schon aufpassen müssen, dass wir nicht ständig dieser Beeinflussung zu sehr auf den Leim gehen. Natürlich kaufe ich mir aus eine oder andere, ist ja klar. Aber mir ist immer bewusst, dass das nicht langfristig mich zufriedener macht. Naja. Also, wo ich gerade an Heubach vorbeigefahren war, bin, habe ich doch voll Dankbarkeit an die Matratze denkt, wo ich da gekauft habe. Also, Matratze ist schon ein Stück Wohlbefinden. Muss ich ehrlich sagen, Sie wissen, was ich meine. Meine Gesprächspartnerin, die Physiotherapeutin, gilt es mir? Wir haben es gerade davon gehabt, dass natürlich auch, sagen wir mal, Rückenschmerzen und solche Dinge können schon das Wohlbefinden beeinträchtigen. Aber mal abgesehen davon, dass man sich mit Geld manches kaufen kann, was das Leben erleichtert, gar keine Frage. Auch manches Schöne. Abgesehen davon ist es Mittel zum Zweck und mehr nicht. Ja. Und wenn heute das Thema immer ist, wenn ich in Gaststätte bin, wo andere Leute sind, wisst ihr, was mir auffällt? Über was reden die Menschen? Als Psychologin bist du ja immer auf Arbeit, gell? Da hörst du ja immer, aha. Wisst ihr, über was die Deutschen mit am meisten schwätzen? Wo kostet's was? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch bloß in Süddeutschland so. Ja? Aber das glaube ich nicht, ja? Also ständig dieses wo kriegst du was günstig, ja? Und ich denke, nein, liebe Frau, es sollte nur eine Überlegung dazu kommen, nicht bloß wo ist es günstig, sondern auch wie wird's hergestellt. Es ist mir nicht egal, ob da Kinderarbeit dahinter steckt oder Hungerlöhne oder Batteriehühner, die nie das Tageslicht sehen. Es ist mir nicht egal. Gell? Und dann ist das schon eine andere Diskussion. Und nicht bloß, wo ist was am günstigsten. Also auch beim Thema Geld ausgeben spielen Werte eine große Rolle. Auch Geld, wo man es und so weiter. Was heute auch einen viel zu großen Raum einnimmt, gerade auch bei uns Frauen, aber zunehmend auch bei den Männern, Schönheit. Natürlich ist es schön, schön zu sein. Selbstverständlich. Ich habe heute Morgen auch eine Creme aufgetragen. Ich hoffe, man sieht's. Aber wisst ihr, selbst im ach so schlauen Tübinger gibt es inzwischen eine Klinik für Schönheitsoperationen. Programm ist eigentlich ganz einfach. Sie können so ziemlich alles hochlupfen, was man lupfen kann an einem Menschen. Muss ich wohl nicht näher erläutern. Gell? Geht hier los, die Augenlider kann man auch hochziehen. Gell? Also dann sät sie fünf Jahre jünger aus und dann geht's weiter. Ja? Nichts gegen gutes Aussehen, es ist wichtig, aber ich habe kürzlich ein paar Mütter zugehört, die sagen, das nimmt katastrophale Formen jetzt auch an bei den jungen Mädchen teilweise, die Betonung des Äußeren. Ja, wo man zu meiner Zeit wirklich nur ein gewisser Spielraum gehabt hat, wie laufst rum, ja, ist es heute für manche eine Frage auf Leben und Tod, habe ich das richtige T-Shirt, habe ich die richtige Schuhe und natürlich das richtige Handy. Okay. Wisst ihr, eine Überbetonung. Und da hat mein Vater eigentlich eine gute Regel uns beigebracht. Naja, es war für uns Kinder ein bisschen hart. Wir waren 7 Kinder. Und wenn wir gesagt hätten, ja, die andere, denn alle. Die andere, dürfen alle. Dann hat mein Vater gesagt, wir häusern Weingart, basta. Ja. Sieh, das war hart. Ja, als Kind. Aber heute bin ich ihm dankbar, weil er nämlich deutlich gemacht hat, das interessiert mich nicht, was die andere macht. Ihr seid ihr. Ja. Und manchmal muss man das Kindern einfach auch sagen, das ist jetzt nicht wichtig, was die andere sagt. Es stimmt auch nicht, dass Kinder automatisch ausgrenzt werden, wenn sie nicht die richtigen Marken haben. Das ist eine Frage ihres Selbstbewusstseins. Und das muss man stärken. Ich habe einen Bruder, da haben die Kinder noch kein Handy. Also das kriegen sie, glaube ich, erst mit 12 oder 13. Das ist ja heute schon uralt in die Augen von vielen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja und, sind die jetzt irgendwie diskriminiert? Dann hat er gesagt, sie sind alle Klassensprecher. Hoppla! So dumm sind die anderen Kinder gar nicht, die merken, die haben trotzdem was zu bieten. Auch wenn sie kein Mobiltelefon haben. Ja? Und da muss man Kinder auch bestärken drin und sagen, du hast andere Sachen, die wichtig sind. Gell, in einem bestimmten Alter will man dazugehören. Kein Thema. Da will man einfach nicht anders sein. Meine Tochter heißt Anushka. Ja, die hat mir auch irgendwann gesagt, warum heiße ich nicht Stefanie wie die andere? Wisst ihr, oder Daniela war, glaube ich, damals in. Also irgendwann kommt die Zeit, wo Kinder einfach nur dazugehören wollen. Aber auch da kann man ihnen den Rücken stärken und sagen, du, gib da was Wichtiges. Ja, dass du einfach... dass du einfach zu Selbstvertrauen entwickelst und einfach auch dich selber als ein wertvoller Mensch ansiehst, ob du jetzt bestimmte Statussymbole hast oder nicht. Aber wisst ihr, da müssen wir Eltern mit gutem Beispiel vorangehen. Und da hapert es oft schon. Ich habe mal Elternvortrag gehabt und habe gesagt, bringen Sie Ihre Kinder bei, dass das nicht so wichtig ist, Markenklamotten. Da haben die mich ganz entsetzt angeguckt und haben gesagt, ja, was denkt man noch von uns? Jetzt kommt auch ein interessanter Wert. Ja? Was denkt man da von mir? Ich war ja in einem Dorf Pfarrvikarin und da habe ich dann im Laufe der Zeit so eben die Leute auch kennengelernt und ich muss sagen, irgendwann habe ich gedacht, man könnte eigentlich so eine Art Seriengrabstein anfertigen und da steht drauf, sein oder ihr Lebensmotto war, was saget Leid. Es gibt wirklich Menschen, für das ist das der höchste Wert im Leben. Und das ist eigentlich jammerschade, wissen Sie warum? Weil die Leute trauen sich nie, ihr eigenes Leben zu leben. Die leben immer das, was andere von ihnen erwarten. Stimmt's? Und da würde ich auch sagen, natürlich leben wir mit anderen zusammen, natürlich müssen wir uns einfügen, auch ein Stück weit, aber wir müssen immer auch lernen, unseren eigenen Weg zu gehen. Albert Schweitzer hat mal gesagt, ich wollte nie ein Allerweltsmensch sein, ich wollte immer meinen eigenen Weg gehen. Und das hat er auch getan. Und was heute auch ein ganz hoher Wert ist, achtet Sie mal drauf, was man sich am Geburtstag wünscht. Ab 50. Hauptsache gesund, gell? Natürlich ist das ein hohes Gut, da kannst du nur jeden Tag danken, wenn du gesund bist. Aber auf der anderen Seite muss man doch ehrlich sagen, Jesus hat ja auch mal gesagt, was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Was nutzt mir Gesundheit, wenn ich sonst in meinem Leben keine Werte und Ziele habe? Ja, Gesundheit ist eine Grundlage, dass ich vieles im Leben tun kann. Aber denken Sie an Ilse-Tante, die lag nur noch im Bett und hat ein sehr sinnvolles Leben geführt. Und ich habe viele chronisch kranke Menschen kennengelernt. Ich kannte mal eine Frau, die war ab Mitte 20 herzkrank und bettlägerig. Und zu der Frau, wie hieß sie nochmal, Schuler hieß sie, zu der Dora Schuler, da musstest du dich anmelden. So einen Besucheransturm hat die gehabt, weil sie eine Seelsorgerin war, par excellence. Im Bett. Ja, da konnte ich nicht einfach kommen. Briefseelsorge. Und viele Menschen, die auch zu ihr, wie ich auch, ans Krankenbett gepilgert sind. Ein hochsinnvolles Leben, ohne dass die Frau gesund war. Also von daher, ich würde immer sagen, nicht Hauptsache gesund, ich würde auf das zurückgreifen, was Sie sagen. Das Wichtigste im Leben ist, bist du im Frieden mit dir, bist du im Frieden mit deinen Mitmenschen und bist du im Frieden mit Gott. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, findet sie nicht? Und wenn du dann noch gesund bist, wunderbar. Ja. Aber sind wir mal ehrlich, niemand stirbt mit 95 kerngesund. Man muss mit zunehmendem Alter mit Einschränkungen leben, das ist doch kein Thema. Da darf man sich auch nichts vormachen. Und noch eines möchte ich sagen, der Mensch hört nicht dann auf, wertvoll zu sein, wenn er nichts mehr arbeitet. Das hat mich erschüttert im Altersheim, die alten Leute, wenn sie zu dir gesagt haben, jetzt kann ich nichts mehr schaffen, jetzt habe ich keinen Wert mehr. Das ist doch eine traurige Bilanz. Ja, jetzt kehre zum alten Eisen. Gut, es hat inzwischen auch wieder einen Wert, aber trotzdem... Aber trotzdem, es ist doch beschämend, wenn ich nur dann einen Wert habe, wenn ich mich sozusagen nützlich mache. Wobei ich sagen möchte, es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, sich nützlich zu machen. Ein Grundbedürfnis. Mir tun die Flüchtlinge auch deshalb leid, weil sie nichts zum Tun haben. Ja? Das ist einfach eine Zumutung für den Menschen. Findet sie nicht? Aber es geht nicht darum, du bist nur dann wertvoll. Das ist wieder die falsche Schlussfolgerung. Auch Behinderte sind wertvoll. Hat mal eine Lehrerin ihre Kinder gefragt, habe ich gelesen, warum gibt es Behinderte? Da hat ein Kind gestrickt und hat gesagt, die sind zum Liebhaben da. Das ist schon eine tolle Antwort, gell? Und die hat ein behindertes Geschwisterle gehabt, hat man herausgekriegt. Ja, die hat ein behindertes Kind. Was haben die Eltern dem Kind vermittelt? Wunderbar. Ja? Übrigens sind die auch oft sehr liebenswert, das darf man nicht vergessen. Ja? Und wenn da eine Gesellschaft sagt, oh, sie kriegen ein behindertes Kind, weg damit, das ist barbarisch, finde ich. Ja? So quasi, das hat doch keinen Wert, das liegt ihnen doch nur auf der Tasche. Das muss jeder selber entscheiden, möchte da nicht richten. Aber das ist im Grunde in der Hintertür wieder das eingeführt, was im Dritten Reich war, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Also da bin ich sehr, ich habe eine Freundin, da hat man rausgekriegt in der Schwangerschaft, du kriegst ein, wie sagt man, Down-Syndrom-Kind, weg damit. Und sie hat gesagt, nein, ja, nicht weg damit. Und sie hat es nie bereut. Ich kann das nicht verallgemeinern, ich bin nicht in der Situation, ich habe eine gesunde Tochter. Aber es war für mich schon interessant, wie sie das auch Widerstand leisten musste gegen Druck von außen. Ja, sie war Christin und hat auch andere Einstellungen dazu gehabt. Auch als Christ darf ich meinen eigenen Weg gehen. Das war für mich ganz wichtig als Christin. Ich habe es in meiner Zeitung, da ist jetzt so ein Artikel über mich gekommen, ich habe das betont. Auch als Christ musst du deinen eigenen Weg im Leben finden. Ich bin ja mit 17 Mutter geworden. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Ich habe ein Kind gekriegt. Und dann haben von einem Christen, der schon älter war als ich und mich heiraten wollte, wunderbar. Und die haben gesagt, die will nicht. Und dann kam mit Fromme, die haben genau gewusst, was du zu tun hast. Ja, da gibt es nur eins, du musst heiraten. Und ich habe gesagt, und für mich gilt es nicht. Gottlob und Dank hat meine Mutter zu mir gehalten. Ja, ich hätte es ja nie alle durchkämpfen können. Aber dann ging ich mal in meiner Not, wenn mein Freund nicht locker gelassen hat, du musst mich heiraten, ging ich zu meinem alten Theologieprofessor in Tübingen und der hat den Satz zu mir gesagt, der mich seither leitet, Gott geht mit jedem Menschen seinen eigenen Weg. Ja? Und das ist sehr wichtig. Der Weg ist mit Werten gepflastert, aber es ist mein Weg und nicht ihr Weg. Und wir brauchen natürlich die Gemeinschaft, um uns da auch miteinander auszutauschen. Deswegen finde ich das auch wunderbar, solche Gruppen wie hier, die auch wirklich eine Gemeinschaft bieten. Jetzt komme ich zum Schluss, was für Werte halte ich, was für Werte halten Sie für wichtig? Ich möchte einfach diesen großen Wert Liebe aufdröseln. Liebe heißt in der Bibel eine Haltung, nicht ein Gefühl. Wisst ihr warum? Weil ein Gefühl, jetzt wird es mir zu warm. Wenn es um Gefühle geht. Danke. Ein Gefühl kann ich nicht befehlen. Ich kann nicht sagen, liebe deinen Nächsten gefühlsmäßig. Das geht nicht. Ich kann eine Liebe als Haltung empfehlen. Was ist der Unterschied zwischen einem Gefühl und einer Haltung? Sagen Sie. Ganz wichtiger Unterschied. Ja, zu einer Haltung können Sie sich entscheiden. Ich muss mich sogar zu einer Haltung entscheiden. Kinder kann man nur gut erziehen, wenn man eine Haltung der Liebe ihnen gegenüber hat. Schlimmste sind rein gefühlsbetonte Eltern. Die machen Unterschied, die sind ungerecht, die sind launisch und so weiter. Erhaltung der Liebe, das gibt eine Beständigkeit. Und es gibt einem Kraft, auch in Durststrecken. Man hat ja immer emotionale Durststrecken. Man könnte jeden, den man liebt, auch mal wie beim Froschkönig, wisst ihr, an die Wand schmeißen. Nur wird es kein Prinz. Gell? Also das ist, es gibt immer Durststrecker in jeder Ehe. Wenn Sie zu mir sagen, Frau Weihengart, ich habe nie bereut, meinen Partner geheiratet zu haben, da würde ich mir dann erlauben zu fragen, wie lange sind Sie denn schon verheiratet? Ja. Also überall kommt mal die Frage, warum habe ich mir das angetan? Stimmt's? Oder? Sie gucken so unschuldig. Nicht, dass ich jetzt was falsch sage. Ja. Aber Liebe als Haltung, oh danke, der Unterschied ist, dass ich das übersetzen kann in ganz bestimmte Verhaltensweisen. Eine Haltung drückt sich nämlich im Verhalten aus. Und jetzt sage ich Ihnen einfach mal ein paar Punkte, wo für mich eine Haltung der Liebe deutlich wird im Verhalten. Erstens Interesse am anderen. Es ist mir nicht egal, wie es dir geht. Man merkt ja, wenn jemand fragt, wie geht's dir, interessiert es ihn wirklich oder ist es nur eine Floskel? Ja? Es ist mir nicht egal, wie es dir geht. Zweitens Opferbereitschaft. Für einen Menschen, der mir wert ist, muss ich auch bereit sein, Opfer zu bringen. Auch das Opfer der Zeit. Ich opfere Zeit. Das kann ja auch ein Opfer sein. Ja? Nicht immer macht es Freude. Ich gehe nachher zu meinen Eltern, da opfere ich Stunden. Nicht immer macht es Freude. Kommt drauf an, gell? Muss man auch ehrlich sagen. Drittens, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Treue. Das ist für mich die Haltung der Liebe in konkret. Zuverlässig, ich kann mich auf dich verlassen. Was du sagst, ist wahr. Und du bist treu. Das sind ganz konkrete Entscheidungen, die man trifft. Man kann sich auch entscheiden, ich lüge dich an, wenn es für mich bequemer ist. Man kann sich entscheiden, ich breche mein Wort, wenn es für mich zu anstrengend wird. Nein, ich stehe dazu. Großzügigkeit statt Missgunst. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Eine Erhaltung der Liebe zeigt sich darin, dass ich nicht missgünstig bin. Modernes Wort Neid. Ja. Ich gönne dir, was du hast, auch wenn ich es vielleicht nicht habe oder was du kannst. Außerdem Großzügigkeit, Gott sei Dank sind viele von uns ja in der Lage, auch ein bisschen großzügig zu sein. Ich habe von der Dichterin Gertrud von Lefort einmal den wunderbaren Satz gelesen, die wurde sehr alt, fast 100, von allem, was ich hatte, blieb mir nur das Verschenkte. Ist doch interessant. Ja? Das ist interessant, da kann man lang drüber nachdenken. Ja. Ausdauer und Durchhaltevermögen. Eine Haltung der Liebe gibt mir Durchhaltevermögen. Ich werfe nicht so schnell das Handtuch. Und auch das brauchen wir in alle wichtigen Beziehungen. Wir brauchen es als Eltern, wenn unsere Kinder uns total enttäuschen. Je älter sie werden, desto größer ist die Gefahr. Ja. Ich brauche es in einer Partnerschaft, wenn der andere einfach nicht der Traummensch ist, den ich mir vielleicht erhofft habe. Ich brauche es, wenn Eltern älter werden. Sie ändern sich ja auch in bestimmte Richtungen. Also Durchhaltevermögen, ich brauche es in jedem Beruf, ist auch eine Haltung, die sich aus der Liebe, aus der Wertschätzung speist. Gesprächsbereitschaft. Ein Mensch, der mir wichtig ist, mit dem bin ich auch bereit, ins Gespräch zu gehen. Vergebungsorientierung. Wenn ich mich selber liebe, dann will ich nicht mein Leben lang mit einem Rucksack rumlaufen von Dingen, die ich nachtrage. Also es ist eigentlich Selbstliebe zu vergeben, wenn man sich selber entlastet und befreit. Ich habe es bei Ihnen gerade vorhin gelesen, Frau Schulz. Ja, Sie haben das auch so sinngemäß geschrieben. Ich habe davon profitiert, dass ich meinem Vater vergeben konnte. Gell? Stimmt's? Ja. Also man tut nicht am anderen in erster Linie einen Gefallen, sondern die Haltung der Liebe auch mir gegenüber. Ich belaste meine Gesundheit unnötig, wenn ich Menschen Jahre, Jahrzehnte lang was hinterher trage. Kultur der Wertschätzung, das wird für mich immer wichtiger. Ich habe letzte Woche im großen Landesmuseum in Stuttgart, da war ich sehr erfreut, dass die mich eingeladen haben, vor sämtliche Mitarbeiter vom Wissenschaftler bis zur Aufsicht über das Thema Wertschätzung gesprochen. Gehen wir wertschätzend miteinander um? Wisst ihr, Kleinigkeiten, dass man eben der andere nicht nur als eine Nummer sieht, als ein Rädle im Getriebe, sondern als ein Mensch. Ja, der auch eine Würde hat, der auch ein gewisser Respekt verdient. Stellen Sie sich mal vor, wie unverschämt, also auch die Wertschätzung in der Gesellschaft wird immer niedriger. Die Leiterin sagte mir, wir müssen jetzt einen Leitfaden erstellen für Gäste des Museums, dass die wertschätzend mit unserem Personal umgehen. Ja, da hat der Aufsicht zu ihm gesagt, Sie dürfen hier drin nicht fotografieren, dann hat er der Film ins Gesicht geschmissen vor Wut. So unflächig, so respektlos. Also die Respektlosigkeit, der müssen wir auch Einhalt gebieten. Wertschätzung heißt, ich behandle dich, auch wenn es mir vielleicht innerlich gar nicht so danach ist, ich behandle dich mit einem gewissen Respekt. Warum? Weil du ein Mensch bist. Und da möchte ich auch an Jesus erinnern, auch Jesus, als er gefangen im Hof des Hohen Priesters stand und eine selbstbewusste Antwort gab an den Hohen Priester, hat ihn ein Knecht, ich überziehe. Stimmt? Hier ist immer mehr Schwund. Ich komme zum Ende. Ja, das ist jetzt wichtig, der Punkt. Also Selbstbewusstsein hieß auch, dass Jesus sagte, warum schlägst du mich? Er hat versucht, seine Würde aufrechtzuerhalten, auch in dieser schwierigen Situation. Für mich gehört zu einer Haltung der Liebe auch ein achtsamer Umgang mit der Schöpfung und mit ihren Ressourcen. Das ist aber jetzt mehr so Thema, geht mit der Erde pfleglich um. Jetzt, was hat der Glaube, die Verbindung zu Gott damit zu tun? Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, wir kommen mit unserer menschlichen Kraft manchmal wirklich an ein Ende. Es ist nicht so, dass ich keine Kraft hätte. Selbstvertrauen gibt Kraft, aber es ist einfach so, unsere Kräfte sind begrenzt. Und ich denke, ich habe kürzlich mit einer Frau gesprochen, die hat fast Übermenschliches geleistet. Ihr Mann hat sich aus heiterem Himmel das Leben genommen. Sie stand mit einem unbezahlten Haus und 4 Töchter alleine da. Ja? Und dann hat sie mir erzählt, voller Stolz, wie sie das gemeistert hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil sie von ein paar ganz wunderbare Entwicklungen auch erzählt hat, hast du da auch eine Führung Gottes drin gesehen? Hast du dich da auch auf Gott gestützt? Dann sagt die Frau zu mir, ich verlasse mich auf niemand außer auf mir selber, auf mich selber. Dann habe ich gesagt, mein Gott, bist du arm dran. Ja, ich bewundere, was du geleistet hast, aber ich wollte nie und nimmer mich nur auf mich selber verlassen. Dann hat sie gesagt, warum brauchst du den Gedanken, dass noch Gott da ist? Ist eine gute Frage. Warum brauchst du den Gedanken, dass eine höhere Macht dein Leben in der Hand hat? Das kann ich ihr sagen, kann ich Ihnen auch sagen. Erstens, als Psychologin weiß ich, wie begrenzt wir Menschen sind. Ja, wir überschätzen unsere Möglichkeiten, ja, wir schaffen das, aber wir sind sehr begrenzte Wesen. Und ich weiß als Psychologin, wie schnell man an einen Punkt kommen kann, wo unsere Kraft uns im Stich lässt. Und deswegen sage ich, und das Zweite ist, ich glaube, dass wir darauf angelegt sind, auch noch eine höhere Macht in unserem Leben auf eine höhere Macht zu vertrauen, um nicht in Angst zu leben. Denn wenn man ganz ehrlich ist, hat man genügend Gründe, Angst zu haben. Ja. Und ich scheue mich nicht davor zu sagen, ich bin meines Glückes Schmied. Jawohl, das Sprichwort stimmt, aber um Gottes Willen, ich nicht allein. Das wäre für mich das Fürchterlichste, wenn jemand zu mir sagt, du allein und nur du allein. Ich möchte glauben dürfen und ich vertraue darauf, dass ein anderer mein Leben in der Hand hat und der weiß, was er mir zumuten kann. Der weiß, wann ich wie viel Unterstützung brauche, auch von Menschen. Ja, Gottes Engel sind ja auch Menschen. Und der weiß auch, da weiß ich, dass das, was mir widerfährt und was ihnen widerfährt im Leben, von ihm her irgendeinen Sinn hat, auch wenn wir den oft zu Lebzeiten nicht erkennen können. Und dieses Vertrauen, das ja übrigens auch über den Tod hinausgeht, ja, dass ich denke, wenn ich sterbe, ich gehe heim zu Gott. Ich gehe heim zu meinem Vater. Das ist ja ein ganz anderes Denken als, ja, dann ist Schluss, Ende, aus. Dieses Vertrauen, das ist eigentlich der größte Wert, den mir unsere Eltern mitgegeben haben und der größte Wert, den ich auch in meinem Leben sehe, weil aus diesem Wert, und da hat Jesus recht gehabt, ergeben sich auch die anderen Werte. Wem Gott nicht egal ist, dem sind auch seine Nächste nicht egal und er ist sich selber nicht egal. Ich möchte an der Stelle aber sagen, ich kenne auch sehr, sehr gute, hilfsbereite, liebevolle Menschen, die nicht an Gott glauben. Gell? Also nicht, dass ich jetzt schwarz-weiß mal. Es ist nur so, dass ich für mich sage, ich bin jetzt 55, aber das kann ich wirklich sagen, ich könnte auf diese Kraftquelle und auf diesen Halt nicht verzichten. Nur so viel. Danke fürs Zuhören.
Ja, ich glaube, uns alle hat der Vortrag total gut angesprochen, auch mit einer Leichtigkeit, wie Sie es rübergebracht haben, diese Wertevermittlung, was wichtig ist, auch das, was wir weitergeben können als Eltern, Großeltern, als Tanten, als Nachbarn, eigentlich als Lehrer, eigentlich in unserer ganzen Gesellschaft können wir das weitergeben, was wir gerade gehört haben. Aber ich denke, besonders wichtig ist, dass wir es an unsere Kinder, Enkelkinder weitergeben. Frau Dr. Weingart, wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Also ich hätte, und ich glaube die anderen auch, wir hätten Ihnen noch lange zuhören können, weil Sie so toll gemacht haben. Vielen Dank. Und ich und bestimmt ganz, ganz viele von euch werden diesen Vortrag bestimmt nochmal anhören, egal ob es übers Internet ist oder eben auf CD.
War das?
Bitte? Ja, ist das in Ordnung? Ja,
wenn es der Wunsch ist.
Ja, es werden immer die Vorträge aufgenommen. Ja, und ich darf mich ganz, also ich könnte jetzt noch ganz viel sagen, ich habe ganz viel mitgeschrieben, viele Punkte, die Wurzeln und was alles da ist, aber die Zeit einfach ist begrenzt auch und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Eine Kleinigkeit, ich glaube, da ist das Büchle drin, was wir...
Ach so, ja.
Wir hatten nämlich, wir haben noch einen zweiten, ein erstes haben wir auch und das ist, glaube ich, da drin noch. Vielen Dank, ja.
Ich sage nur kurz was zu meinen Büchern, wenn ich das darf. Ich habe ein Buch geschrieben, mein erstes über gerade das Thema Vergeben. Wer nachtragend ist, muss viel schleppen. Es ist ganz wichtig, dass man frei wird von Altlasten. Das zweite, du bist gut genug, da geht es um dieses Thema Selbstannahme, Selbstliebe. Das dritte, Weihnachtsgeschenk für unsere Männer, ein Mann kein Wort. Da geht es einfach darum, dass Männer ungern über Gefühle reden und dass wir da als Frauen doch eine gewisse Hebammenfunktion haben, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Am besten laut vorlesen, die Männer, da können sie was. Und dann mein neues Buch, das liegt mir, dann gibt es noch Büchle für Leute, die schlecht Nein sagen können. Das ist nämlich auch eine Gefahr, wer immer nur gibt, gibt irgendwann auf. Ja, also diese Überlastungsgefahr und das neueste Buch, da geht es um dieses spannende Thema, wie hängen Körper und Seele zusammen, was die Seele bewegt, bewegt auch den Körper. Und dann gibt es noch Zeitung Lebenslauf, die hat ein wunderschönes Bild von mir gemacht und da ist ein Artikel über meinen Werdegang drin. Da habe ich auch ein paar dabei. Ich glaube, das war's jetzt. Applaus